Ich finde, zuzuschauen, wie die Kinder reagieren, wenn man eine Kerze anzündet, das lohnt sich schon, das frühe Aufstehen, oder? Also, das ist, also dafür hat es sich schon gelohnt. Genau, wir sind hier heute als Pfadfinder-Mitarbeiter in Kluft. Wir haben eigentlich wollten wir hiken gehen, so von Freitag auf heute wandern, draußen übernachten unterm Tarp. Und irgendwie war das Wetter aber nicht ganz optimal. Und dann haben wir uns entschieden, von heute, gestern auf heute zu übernachten, haben gekegelt gestern und gestern Abend ganz viele Spiele gespielt. Der Raum war verdunkelt, Verstecken im Dunkeln haben wir gespielt. Mowgli ist fast nicht gefunden. Haben wir den wieder? Ja, da ist er. Der sitzt nicht noch immer im Schrank. Also hatten sehr viel Spaß und eine kurze Nacht. Und ich hoffe, meine Stimme hält durch. Wir schauen mal. Ich bete am Anfang. Jesus, danke, dass wir hier sind, dass wir Gottesdienst feiern und dass du da jetzt da bist. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du das, was jetzt vorbereitet ist, dass das, was dir wichtig ist, dass das uns wichtig wird, dass wir das erkennen können. Amen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Das war die Botschaft von letzter Woche. Wir sind ja gerade dabei in dieser Reihe, die Farben des Glaubens, so ein paar Seiten der einen Botschaft Gottes zu entdecken, mit der er in unser Leben hineinspricht. Und es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, da ging es um die guten Weisungen Gottes für unser Leben. Eine Richtschnur, an der wir uns orientieren können, damit das Miteinander gelingt und damit wir ein Leben führen können, das in seinem Sinn ist. Und das ist eine gute Botschaft, dass wir da etwas haben, an das wir uns halten können. Jetzt ist es aber so, wie bei allen anderen Botschaften bisher zumindest auch, es gibt immer so ein Gefahrenpotenzial, etwas, was man missverstehen kann. Und gerade Menschen mit einer sehr, einer sehr gewissenhaften Persönlichkeitsstruktur, da kann es passieren, dass diese Botschaft, es gibt eine Richtschnur, es gibt Weisungen Gottes, es gibt sowas wie Gebote, die gut sind, dazu führt, dass Menschen die ganze Zeit Angst haben, diese Gebote zu überschreiten. Und ganz genau hinschauen und ganz genau prüfen und muss ich das jetzt so und was ist in der Situation und auf einmal werden die guten Weisungen Gottes zu einem Korsett, in dem man kaum noch atmen kann, wo Angst regiert. Die Angst, ich mache was falsch. Die Angst vielleicht sogar, sich zu versündigen und was gegen Gott zu tun. Und da, wo Angst regiert, da wird das Leben gehemmt. Dann entstehen Zwänge. Und dann entsteht auch schnell so eine Übertragung auf andere. Also wenn ich mir jetzt so viel Mühe gebe mit den Geboten und den Weisungen Gottes, dann kann ich es ja ganz schlecht ertragen, wenn andere das viel lockerer sehen. Und warum machen die das nicht auch so? Und es entsteht Missgunst, Kontrolle und das ist nicht gut. Also es braucht auch bei dieser Botschaft eine Ergänzung. Und diese Ergänzung ist die Botschaft für heute, nämlich du kannst aus Liebe und Barmherzigkeit mündig handeln. Du kannst aus Liebe und Barmherzigkeit mündig handeln. Nee, es geht noch, danke schön. Das klingt so schlimm. Dann vielleicht ein Honigbonbon oder sowas. Nee, es geht jetzt, glaube ich. Jetzt hast du mich rausgehauen. Ach ja, genau, da war ich. Ich glaube, genau das, was da steht, das lernen wir bei Jesus. Denn dieses Phänomen, dass Menschen diese guten Weisungen missverstehen und zu einem engen Korsett werden lassen und von Angst geprägt sind und von Misstrauen und Kontrolle, das ist ja kein rein modernes Phänomen, sondern das gab es eben auch zur Zeit Jesu. Und ich habe euch eine Szene mitgebracht, wo wir sehen können, wie Jesus damit umgeht. Jesus ist mal wieder zum Essen eingeladen, dieses Mal ausnahmsweise nicht bei irgendeinem Zöllner und Sündern, sondern dieses Mal bei einem Pharisäer, bei dem Oberen der Pharisäer. Und sie begehen zusammen den Sabbat, also den Feiertag der Juden, den Ruhetag der Juden, an dem jegliche Arbeit verboten ist. Und ich lese euch den Text mal vor und ihr könnt ihn gerne mitlesen. Und es begab sich, dass Jesus an einem Sabbat in das Haus eines Oberen der Pharisäer kam, das Brot zu essen. Und sie gaben Acht auf ihn. Und siehe, da war ein Mensch vor ihm, der hatte schwere Wassereinlagerungen in seinem Gewebe. Und Jesus antwortete und sagt zu den Lehrern des Gesetzes und den Pharisäern: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie aber schwiegen still. Und er fasste ihn an und heilte ihn und ließ ihn gehen. Und er sprach zu ihnen: Wer ist unter euch, dem sein Sohn oder sein Ochse in den Brunnen fällt und der ihn nicht so schnell wie möglich herauszieht, auch am Sabbat? Und sie konnten darauf keine Antwort geben. Ein, wie ich finde, sehr spannender Text, und es gibt so ein paar Dinge, die ich euch gerne aufzeigen möchte. Das erste steht eigentlich gar nicht im Text, aber ist die Grundlage für diesen Text. Und das ist, würde ich mal überschreiben, mit Diskussion erwünscht. Wir haben manchmal das Bild, dass die Frommen damals zur Zeit Jesu, dass die genau wussten, was es heißt, mit Gott zu leben und wie das Leben mit Gott so funktioniert, wie man ein Leben lebt, das seinem Willen entspricht. Ich glaube, das stellen wir uns zu einfach vor. Es gab und es gibt im Judentum die gute Tradition, die Weisungen Gottes auszulegen. Auszulegen für die heutige Zeit, für die heutigen Situationen oder die damalige Zeit und die Situation damals. Das heißt, man hat miteinander diskutiert, wie haben wir diese Weisung Gottes zu verstehen. Man war im Gespräch miteinander mit unterschiedlichen Meinungen. Und so ein Satz wie: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht, konnte die Eröffnungsfrage sein, die man dann halt eben miteinander bespricht und guckt, ja, wie ist das denn, wie siehst du das? Und dann gab es verschiedene Schulungen, man war im Austausch miteinander. Ich glaube, dass uns diese Diskussionskultur oft verloren gegangen ist, weil es in der christlichen Tradition Zeiten gab und Zeiten gibt bis heute, in denen einige wenige meinen, sagen zu können, so ist es. Ja, also da braucht man nicht mehr diskutieren, sondern so ist es, Punkt. Und so ist es, Punkt, lässt eben wenig Spielraum für unterschiedliche Meinungen und Gespräche. Und ich glaube, es ist ein Geschenk, wenn man da hinkommt, miteinander im Gespräch zu sein, Fragen zu stellen, zuzuhören, gerade dann, wenn es darum geht, zu überlegen, wie sieht eigentlich ein Leben heute aus, das Gott gefällt. Ich habe das in den letzten Wochen ein paar Mal gesagt und das es ist jetzt nicht einfach nur so dahingesagt, dass wir leben in herausfordernden Zeiten. Wir leben in Zeiten, in denen sich dauernd die Dinge ändern. Und dann müssen wir überlegen, was heißt das für uns als Jesus-Leute, als Leute, die Jesus nachfolgen? Wo nehmen wir Bewegungen auf? Wo gehen wir mit? Wo verändern wir uns, weil die Welt sich verändert? Wo bleiben wir aber auch vielleicht bei dem, was wir bisher hatten, weil wir sagen, nein, das ist richtig. Und das ist gar nicht so einfach zu sagen. Und da reicht es nicht zu sagen, so ist es, Punkt, sondern da sollte man miteinander im Gespräch sein. Das ist sicherlich der anstrengendere Weg. Und ich glaube, dass gerade Gemeinden, die sagen, so ist es, eine gewisse Faszination ausüben, weil es eben schön einfach ist und es vielleicht der eigenen Meinung entspricht. Aber ich glaube, der lohnenswerte Weg und der Weg, der vielleicht auch Gott mehr entspricht, das ist der Weg des Fragens und des Miteinander im Gesprächseins. Allerdings hat auch die beste Diskussionskultur eine Grenze, nämlich da, wo es nur noch darum geht, miteinander zu diskutieren. Ja, das kann ja passieren, dass man dann irgendwie so ein Thema hat, eine interessante theologische Frage, und dann sagt der eine so und der andere so, und man diskutiert und diskutiert, aber man verliert komplett den Kontakt zu den Menschen. Das hat gar nichts mehr mit dem Leben zu tun und man kommt gar nicht mehr ins Handeln hinein, weil man so auf der Theorieebene stehen bleibt. Und vielleicht ist das ein bisschen das Problem bei den Pharisäern. Die sind beschäftigt damit, Jesus im Auge zu behalten und genau zu gucken, was er sagt und was er tut und in falsch und richtig einzuteilen, sodass sie den Kontakt zu den Menschen und zu der Not der Menschen aus dem Blick verlieren. Und ich finde das spannend, wie Jesus damit umgeht. Er öffnet hier ein Gespräch mit der typischen Frage, ja, die war also wirklich gängig, was ist am Sabbat erlaubt und was eben nicht. Aber anstatt sie mit ihnen zu diskutieren auf irgendeiner theoretischen Ebene, antwortet Jesus, indem er handelt. Im Angesicht der Not dieses Mannes sind nicht abstrakte, theoretische Gespräche über ihn dran, sondern heilendes, helfendes, konkretes Handeln an ihm. Das ist das Gebot der Stunde. Wer im Angesicht der Not von Menschen erst einmal diskutiert, darf man helfen oder darf man nicht, der hat den Kontakt zu den Menschen und den Kontakt zu dem, was Gott eigentlich möchte, schon lange verloren. Jesus zeigt, dass Barmherzigkeit und Liebe über der Theorie steht. Die Weisungen Gottes sind kein starres Regelwerk, sondern von seiner Barmherzigkeit erfüllt. Jesus heilt und erst dann argumentiert er. Für ihn ist helfendes Handeln wichtiger als die Frage, darf man das? Er tut, was jetzt von Gott her dran ist, was dem Leben dient und der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes entspricht. Dass Jesus diesen Mann heilt, das ist an sich schon eine Provokation, weil das deutlich darüber hinaus ist von dem, was man so allgemein akzeptiert hat. Aber genauso provozierend ist das, was er jetzt zu den Leuten sagt. Ich habe euch das nochmal dick gedruckt. Wer ist unter euch, dem sein Sohn oder sein Ochse in den Brunnen fällt und der ihn nicht so schnell wie möglich herauszieht, auch am Sabbat? Das ist das Argument für ihn, was er jetzt bringt, dass er geheilt hat. Und da wird doch jeder sagen, ja klar, wenn ein Kind in einen Brunnen fällt, in dem Wasser ist, und das kann nicht schwimmen und das ist kurz vorm Ertrinken, dann werde ich nicht noch einen Tag warten, bevor ich das da raushole, sondern dann hole ich das jetzt raus, klar, so schnell wie möglich und beim Ochsen genauso. Ja, also wenn Gefahr im Vollzug ist, das ist ja Lebensgefahr, das ist ein Notfall. Also im Notfall, da kann man diese Regel irgendwie überschreiten. Da geht das, weil es geht hier um Leben und Tod und außerdem ist es mein Kind, mein Ochse. Und wenn es um meine Sachen geht, dann bin ich bei den Regeln vielleicht auch ein bisschen flexibler, als wenn es um die Dinge anderer Menschen geht. Das war für alle okay. Das war so, ja, da können wir zustimmen, natürlich, wer nicht? Das Ding ist nur, in dieser Situation geht es ja gar nicht um Leben oder Tod. Der Mann hätte mit seiner Erkrankung auch am nächsten Tag wiederkommen können. Jesus hätte sagen können, hey du, pass mal auf, wir sind hier im Haus des obersten Pharisäer, du weißt, die sind da ein bisschen eng. Also wenn wir woanders wären, würde ich vielleicht, aber nee, lass mal gut sein. Aber wenn du morgen wiederkommst, ich verspreche dir, du bist die Nummer eins. Ich kümmere mich morgen erst direkt um dich. Komm bitte morgen wieder, dann haben wir hier keine Probleme. Und das macht Jesus nicht, sondern er heilt am Sabbat. Und das niemanden, den er kennt, einen völlig Fremden, der taucht da mysteriöserweise auf und dann verschwindet er wieder und wir hören nichts von ihm, wir wissen nicht, wie der heißt, und der Sohn des Timäus oder keine Ahnung, nee, ist er nicht, wir wissen nichts über einen völlig Fremden. Und wenn man das so anschaut, dann muss man sagen, hey, das Argument passt doch gar nicht, Jesus. Was soll das? Was argumentierst du da so komisch? Ich glaube, das, was Jesus hier macht, ist, dass er das, was allgemein akzeptiert war, wo alle gesagt haben, ja, so ist es, dass er das erweitert. Er stellt die Barmherzigkeit in den Mittelpunkt. Da ist keine Lebensgefahr, aber da ist eine Not. Und dieser Not, der begegnet er jetzt. Und das sogar einem völlig Fremden. Barmherzig mit den eigenen Dingen zu sein, den eigenen Kindern, den eigenen Tieren, dem eigenen Besitz, das ist das eine. Jesus dehnt das aus und sagt, jeder hat Barmherzigkeit verdient und das zu jeder Zeit. Für ihn ist überhaupt nicht die Frage, darf man das? Vielmehr ist es für ihn eine Verpflichtung, so zu handeln. Damit bringt er den Sabbat an sein eigentliches Ziel. Der Sabbat ist Gottes Tag und darum ist er geprägt von Gnade und Güte Gottes. Dafür steht der Sabbat. Und diese Gnade und diese Güte, die macht Jesus sichtbar durch sein Handeln. Damit bringt er den Sabbat an das eigentliche Ziel, so wie er eigentlich sein soll. Wenn Jesus hier heilt, dann ist das keine notfalls zu billigende Ausnahmeregelung des Eigentlichen, sondern dann ist es das Eigentliche, dann ist es das Erfüllen des Sabbats. So hat Gott ihn gedacht, für den Menschen. In der Bergpredigt sagt Jesus: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Erfüllen. Das heißt für mich, ans eigentliche Ziel bringen. Nochmal, das Sabbatgebot lautet: Du sollst den Sabbat heiligen. Heiligen bedeutet, ihn so zu behandeln, dass er Gottes Eigentum ist. Der Sabbat gehört Gott und so behandle ich ihn. Und genau das tut Jesus hier. Er verstößt nicht gegen irgendwelche Regeln im Notfall, sondern er tut genau das, indem er Gottes Gnade und Barmherzigkeit sichtbar macht. Er heilt den Mann und so erfüllt er den Sabbat. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe im Umgang mit Weisungen Gottes bis heute. Nicht an einzelnen Buchstaben zu kleben und uns selbst oder andere zu knechten, sondern nach dem eigentlichen Sinn der Worte zu fragen, nach dem eigentlichen Sinn dahinter und dementsprechend zu handeln. Ich möchte es versuchen, deutlich zu machen, und dazu habe ich euch ein Bild mitgebracht, und zwar ein paar Zahlen. Fällt euch bei diesen Zahlen irgendetwas auf, ein Zusammenhang, ein System oder irgendwas? Sie verdoppeln sich, also 2 auf 4, auf 8, auf 16, auf 32. Sind wir uns da einig? Ja, ist auch noch jetzt nicht so spektakulär. Die entscheidende Frage ist jetzt: Ist es damit Schluss? Ist 32 die letzte Zahl? Ist das jetzt abgeschlossen oder gibt es einen Bindestrich? Das heißt, nach der 32 könnte noch was weitergehen. Da muss man sich entscheiden. Also sage ich, das sind die Zahlen, die 5, oder nein, das sind 5 und es geht weiter. Und das ist ein Bild für mich für die Weisungen Gottes. Auch in dem Umgang, wie im Judentum mit den Weisungen umgegangen wird. Nämlich die Frage: Ist es jetzt abgeschlossen? Sagen wir so, wie es irgendwann mal irgendwer vor ein paar hundert Jahren, tausend Jahren, wann auch immer festgelegt hat, so haben wir das zu verstehen, Punkt. Oder schauen wir neu von heute auf diese Gebote, die Gott uns gibt, und überlegen, was heißt es jetzt für unsere Zeit, für unser Leben, in unsere Situation hinein? Geht es weiter? Führen wir das weiter? Wo Angst vor Überschreitung von Geboten herrscht, wird man immer sagen: Nee, das ist abgeschlossen. Da kommt nichts mehr. 32, Punkt, Schluss, aus. Wenn wir bei 32 Schluss machen, dann sind wir auf der sicheren Seite. Das hat ja schon mal jemand gesagt, so ist es zu verstehen. Wer weiß, was sonst noch kommt? Wer weiß, was sich da jemand noch überlegt, wenn wir das weiterführen? Am Ende ist alles egal. Am Ende macht jeder, was er will. Also das geht ja gar nicht. Also das ist ja eine schreckliche Vorstellung. Dabei geht es ja gar nicht darum, diese Reihe nach eigenem Belieben weiterzuführen. Also wenn jetzt jemand käme und würde sagen, 2, 4, 8, 16, 32, ich überlege mal kurz, ich weiß, was als nächstes kommt, Käsekuchen. Nee, Käsekuchen kann da nicht kommen, da fehlt der Zusammenhang. Das heißt, die Reihe gibt ja vor, wie es weitergeführt wird. Wenn wir die Weisung Gottes in unsere Zeit heute interpretieren und hineinnehmen und deuten und schauen, was kann es für uns heißen, dann ja nicht aus der Luft herausgegriffen, sondern aus dem herausgegriffen, wo es herkommt. Das heißt, das, was vorher war, gibt ja die Richtung vor. Also brauchen wir da gar keine Angst haben, dass am Ende alles egal ist. Und in der Bibel sehen wir genau das. Wir sehen, wie sich Gebote verändern und immer mehr zu ihrem eigentlichen Ziel hingeführt werden. Ja, ein klassisches Beispiel: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Jesus greift genau das auf und sagt hier: Ihr habt gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, wenn dir einer auf die rechte Backe haut, dann halt ihm auch die linke hin. Das ist eine Weiterführung dessen. Da geht etwas weiter und bekommt noch mal mehr eine Erfüllung. Da kann man ganz viele Beispiele nennen. Und auch hier führt Jesus die Reihe weiter. 32 wäre, in Notfällen kann man mal helfen, also wenn Lebensgefahr ist und wenn es mich selbst betrifft, besonders. Wenn man 32 sagt, das ist die letzte Zahl, da ist Schluss, dann hat dieser Mann mit seiner Krankheit eben Pech gehabt. Muss er gucken, wo er bleibt. Jesus sagt jetzt aber nicht 64, sondern ich würde behaupten, Jesus sagt sogar schon 128. Also der geht schon mal richtig weiter und sagt, Barmherzigkeit für den Nächsten ist nicht Notfallausnahme, sondern ist der Maßstab für den Sabbat. So begegnet Jesus der Angst, der Enge und der Unsicherheit im Umgang mit den Weisungen Gottes. Und diese Art, damit umzugehen, das ist die Botschaft für heute. Du kannst aus Liebe und Barmherzigkeit mündig handeln. Du kannst das, weil Gott uns das zutraut. Traut uns zu, dass wir in einer immer komplexer werdenden Welt den nächsten Schritt gehen können. Dass wir mit Liebe und Barmherzigkeit als Maßstab in immer neuen Situationen uns an das herantasten, was er möchte. Dabei geht es nicht um ein buchstabengetreues Einhalten von Gesetzen, sondern darum, den Sinn hinter den Worten zu verstehen und sie für die heutige Zeit zu füllen. Das können wir, das traut Gott uns zu. Christlicher Glaube ist kein Regelbefolgen-Glaube. Es geht nicht ums Befolgen, sondern ums Nachfolgen. Wir folgen Jesus nach in immer neuen Zeiten und Situationen, geprägt von dem, was ihm wichtig ist. Heute geleitet durch den Heiligen Geist, verantwortlich und mündig zu handeln. Und ich bin davon überzeugt, dass das ein Grund ist, warum Jesus immer Menschen in den Nachfolger auch in Gemeinschaft hineinruft. Weil das für einen alleine sehr herausfordernd sein kann. Wir brauchen einander. Dafür ist Gemeinde da, um miteinander zu ringen, zu lernen, zu probieren, zu scheitern, neu anzufangen und unterwegs zu sein. Geleitet vom Heiligen Geist, als mündige Kinder Gottes, Jesus nachfolgen in dieser Welt und mutig handeln und mündig handeln. Gott traut es uns zu. Amen. Ich möchte uns beten. Jesus, ich sehe dich in dieser Szene und ich freue mich und staune, dass du noch mal was ganz Neues zeigst, einen ganz neuen Schritt gehst und dass du Barmherzigkeit und Gnade und Liebe als Maßstab fürs Ziel setzt. Du siehst uns, du siehst auch unsere Unsicherheiten, vielleicht in manchen Situationen. Und ich möchte dich bitten, dass wir genau davon lernen, dass du das in unser Herz hineinschreibst und uns den Mut gibst, ja, mündig als deine Nachfolger zu handeln, geprägt von deiner Liebe. Amen.